Litcast, der Podcast für Literatur aus Baden-Württemberg. Susanne Niemeyer-Langer. Susanne Niemeyer-Langer wurde 1955 in Bremen geboren und lebt in Freiburg. Sie studierte nach dem Abitur Medizin in Freiburg und arbeitete auch als Schauspielerin. Sie reiste und lebte in Asien und den USA, arbeitete 4 Jahrzehnte als Ärztin und Psychotherapeutin. Seit 2003 ist sie Autorin und Dozentin. Für Litcast liest Susanne Niemeyer-Langer aus ihrem 2022 erschienenen Roman Lilith. Mutig, lebendig, humorvoll, spannend. Ein Feuerwerk über die Liebe und die Kunst.
Schritt für Schritt nähert sie sich den Tönen. Außer Atem, schwitzend vom steilen Aufstieg. Wenigstens können weder Wimperntusche noch Make-up verlaufen. Sie ist ungeschminkt, vollkommen ungeschminkt. Die ungeschminkte Lilith. Immer deutlicher erkennt sie die Melodie und die Art des Spiels. Der Klavierspieler duldet keine Fehler. Häufig unterbricht er sich, um wenige Takte vorher nochmals einzusetzen. Sie sieht ihn vor sich als einen flimmernden Film. Otto, wie er behutsam den Klavierdeckel öffnete und sagte: »Die Sonate fängt mit einem Adagio an, ihr fehlt der erste schnelle Satz.« Währenddessen sah er sie an mit diesen Husky-Augen. Dann beugte er sich über sein Instrument, heftete den Blick fest auf die Noten, nur seine Finger bewegten sich noch. Gleich hat sie das Haus, aus dem die Musik dringt, erreicht. Für Lilith, die sich in den Klängen der Sonate und in ihren Gedanken verloren hat, ein zeitloser Aufstieg. Schon steht sie auf der Anhöhe oberhalb der Stadt Freiburg vor dem Grundstück. Talwärts wird es mit einem kniehohen Fels zum Wegen abgegrenzt. Bergwärts durch den beginnenden Wald, der weiter über die flachen Ausläufer der Schwarzwaldberge zieht. Ihre Atemzüge sind wieder gleichmäßig. Und sie ist ruhig, viel ruhiger, als sie angenommen hat. Denn sie ist hier bei ihm. Vorsichtig späht sie durch das lückenhafte Grün von Rhododendren, Kirschlorbei und Gestrüpp auf Haus und Garten. Geduckt unter hohen Robinien liegt das Haus, das Gesicht im Schatten eines tief hinunterreichenden Giebeldaches verborgen. Die Gardinen der Gaubenfenster sind zugezogen, als sehe es nicht in die Welt. Nur durch eine gekippte Luke im Dach scheint es Luft zu holen und Laute, fließend und wieder abgehackt, von sich zu geben. Vorgelagert wie ein ausladendes Kinn erstreckt sich die über mehrere Steinstufen erhöhte Veranda. Durch ihre fast blinden Scheiben ist die eigentliche Eingangstür kaum zu erkennen. Lediglich ein dunkles Loch ist zu erahnen, gleich einem geöffneten, doch wortlosen Mund. Und auf dem hinteren Dach thront eine Glaskuppel, tatsächlich eine Glaskuppel, angeklebt an das alte Gemäuer wie ein Froschauge oder eine Luftblase. Glaskuppeln, Ottos architektonische Handschrift. Auf sein Loft in einem der ersten Freiburger Hochhäuser und auf Dächer in Paris hat er die gesetzt. Aber auf dieses Haus. Verwirrt tritt Lilly 2 Schritte zurück und schüttelt ungläubig den Kopf. Otto, der Ästhet, der keinen Fingerabdruck auf der Glasplatte seines Couchtisches von Le Corbusier ertrug, soll diese Kuppel entworfen haben? Er, der die Lichteinfälle durch die große Kuppel über seinem Loft stundenlang vermaß und durch Deckenbeleuchtungen ergänzte, um damit die Tiefen in seinem Chagall-Bild wirkungsvoll auszuleuchten. Völlig daneben, hat der Kollege vom Kindertheater vor kurzem gesagt. Oben am Hang ein altes Haus mit einer Glaskuppel. Der Klavierspieler wiederholt den letzten Takt, kommt fließend hinweg über die beiden kurzen Auflösungen in Dur, stockt und setzt einige Takte davor wieder ein. Er gibt nicht auf, immer noch nicht, unwillkürlich muss sie lächeln. Und sie will jetzt nicht zweifeln, nicht denken. Sie will hier sein, vor seinem Garten, vor seinem Haus. Sie greift in ihre große Handtasche und zieht die dünne, eingerollte Alumatte heraus. Ein lebenswichtiges Teil, das sie schon vor vielen Blasenentzündungen bewahrt hat. Sie legt die Rolle auf den Fels und setzt sich darauf. Den Rücken zum Haus gewendet, ihre Stiefel fest auf den Boden geheftet. Vor sich den abfallenden Hang. Im Licht der tiefstehenden Septembersonne die vereinzelten Häuser, die Stadt im Tal und die ferne Bergkette der Vogesen im Westen. Hinter ihren geschlossenen Lidern das gelbliche Licht der letzten Sonnenstrahlen und Otto. Otto auf dem Hocker vor dem Klavier sitzend. Die rechte Hand auf den Tasten, die linke in der Luft in Richtung der tiefen Töne. Seine vorschnellen Griffe konnten den Resonanzkasten nicht in harmonische Klänge versetzen. Und doch konnten diese Finger ihrem Körper ungeahnte Schwingungen entlocken. Rauschende Wellen. Der jahrelange Rausch, der sie davongetragen hat, nur geerdet durch Joe. Durch Joes Intensität, die schon lange nicht mehr darin lag, wie er sie in seinen Bildern malte, doch die immerhin in seiner Eifersucht zu finden war. »Was willst du mit diesem Normopathen?« fuhr er sie an. Der Klavierspieler stolpert erneut und gibt keinen Ton mehr von sich. Lilith zieht überrascht die Augenbrauen hoch. Otto, wie sie ihn kannte, brach sein Spiel nur selten mitten im Satz ab, nahm die Noten vom Ständer und ließ das Instrument noch einmal aufächzen, indem er den Klavierdeckel den letzten Zentimeter fallen ließ. Gleichzeitig hob er seine Schultern, ließ sie ebenfalls fallen und stieß zwei Worte aus. Die Mondscheinsonate. Es lag auch etwas Entschuldigendes in seinem Schulterzucken. Für ein romantisches Unwort wie Mondscheinsonate aus seinem Munde, für das ganze Vorhaben, er, Otto, spiele die Mondscheinsonate. Ottos Klavierspiel ist immer noch verstummt. Für Lilith ein Schweigen. Sein Schweigen, das sich in ihr ausbreitet und alles erfasst. Sie sieht einen Jogger lautlos den Berg hinauf, am Grundstück vorbei in den Wald laufen. Eine Amsel still im Gras picken. Das entfernte Rauschen des Straßenverkehrs und die hallenden Rufe spielender Kinder im Tal nimmt sie nicht mehr wahr. Sie ist vertieft in ein vereintes Schweigen mit Otto. Es ist nicht das Gefrorene der letzten 25 Jahre. Mit einem Ruck erhebt sich Lilith. Fast dankbar spürt sie den Schmerz im Rücken. Ein Stechen, das sie wieder ganz wach werden lässt. Sie reckt ihre steifen Glieder und beginnt, auf und ab zu gehen. Den Weg vom Fels hinauf zum Waldrand und zurück. Wieder und wieder. Zweifel überkommen sie. Lebt er wirklich hier? Ist er allein? Entschlossen stellt Lilith sich direkt vor das schmiedeeiserne Eingangstor und hat nun eine deutliche Sicht auf den Hauseingang gewonnen. Nirgends entdeckt sie Hinweise, die für Kinder oder Enkel sprechen. Keine Fahrräder, keine Schaukel. Lediglich ein Schubkarren, aus dem ein Spaten ragt, steht neben der Eingangstreppe. Doch dort, am Eingang zur Veranda, auf der Fußmatte, entdeckt sie zierliche schwarze Ledersandalen mit hohen Absätzen. Aufgeregt greift sie in ihre Tasche und fingert eilig darin herum, bis sie ein verknittertes Päckchen Marlboro hervorzieht. Nur noch ein paar vertrocknete Zigaretten. Egal. Erneut sucht sie in ihrer Tasche und findet Streichhölzer. Zweimal bläst der Wind das Feuer in ihren unruhigen Händen aus. Dann hat sie es geschafft. Bitter schmeckt die Zigarette. Dennoch zieht sie trotzig daran, atmet den beißenden Rauch ein, spürt den Schwindel im Kopf. Er hat nie geahnt, dass sie ab und zu geraucht hat. Nie ist sie in seiner Anwesenheit auf die Idee gekommen, irgendetwas anderes als ihn zu inhalieren. Das Haus wirft im Schein der untergehenden Sonne einen langen Schatten auf Lilith und das Eingangstor. Die Kühle des Bodens zieht durch die Stiefel in ihre Füße, steigt langsam in ihrem Körper auf und dringt in ihre Knochen ein. Sie muss sich bewegen, wieder dieselbe Strecke, zum Waldrand hin und zurück zum Fels. Warum friert sie? Es ist doch ein lauer Septemberabend. Vielleicht ist es die Feuchtigkeit. Lilith zieht ihren langen Seidenschal aus der Manteltasche und schlingt ihn doppelt um ihren Hals. Sie erinnert sich, wie er einst sanft ihren Schal von ihrem Hals wand, mit seinen Handrücken über ihre Wangen strich, seine Hände abwärts gleiten ließ und drehte, bis sie sich um ihren Hals legten. Wie seine Finger sich auf ihrem Nackengrübchen verschränkten, wie der leichte Druck seiner Daumen sich auf ihren Kehlkopf legte. Ganz oder gar nicht. Sie fröstelt. Ganz oder gar nicht. Sein Ton gnadenlos. Wie sie sich vorsichtig aus seinem Griff löste, indem sie drei Schritte rückwärts ging, wie sie sich schüttelte und spitz auflachte. Sie wirft die Zigarettenkippe auf den Boden und dreht sie mit ihrem Absatz in die Erde. Immer weiter und heftiger bohrt sie, bis der letzte Rest des Stummels zermalmt ist.
Sie hörten den Litcast, den Podcast des Förderkreises der SchriftstellerInnen in Baden-Württemberg. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter schriftsteller-in-bavue.de.